Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2025. Heute diskutieren CRM-Consultant Markus Wübben, Julia Skrobik, CRM-Beraterin und Inhaberin von CleverAct, Ozan Türker, Co-Founder von Birdsview, Lisa Hütteroth, Managing Consultant bei Adesso und Christoph Simanski, Head of Platform Management bei Prematch, darüber, wie KI die Rolle des CRM-Managers vom operativen zu strategischen Aufgaben verschiebt und wie sich dadurch Kampagnenplanung und Kundenbetreuung neu gestalten. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserem Roundtable KI im CRM-Zeitalter. Braucht es eigentlich noch CRM-Verantwortliche? Hier im Rahmen der Digitalkonferenz der Marketingbörse. Ihr habt es alle gesehen, die im CRM sind. CRM verändert oder KI verändert die Art und Weise, wie wir Kundenbeziehungen managen. ChatGPT, Claude, Runway, diese KI-Tools sind eigentlich aus unserem oder aus dem Alltag vieler von uns nicht mehr wegzudenken. Und ihr seht auch, dass viele Softwareanbieter von ESPs über CRM-Anbieter KI ganz fleißig in ihre Software einbauen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was heißt das eigentlich für CRM-Verantwortliche? Brauchen wir eigentlich in Zukunft noch CRM-Verantwortliche? Und wenn ja, macht das jetzt alles die KI? Und wenn ja, verändert sich die Rolle von CRM-Verantwortlichen? Brauchen wir andere Skills? Brauchen wir die gleichen Skills? Brauchen wir ein anderes Team-Setup? Wie bringen wir eigentlich KI in unsere Prozesse rein? Das sind Fragen, die möchten wir heute besprechen. Und vor allen Dingen möchte ich die mit meinen Gästen besprechen. Mein Name ist Markus Wübben. Ich bin freier CRM-Berater, berate in Fragen von Marketing, KI und CRM. Aber um mich soll es heute gar nicht gehen, sondern um meine wunderbaren Gästinnen und Gäste. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Moin. Beginnen möchte ich gerne mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Genau. Und ich sehe da die liebe Lisa gleich neben mir. Lisa, magst du vielleicht anfangen, dich vorstellst, wer bist du, was machst du?
Sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin Lisa Hütteroth. Ich bin Managing Consultant im Bereich Customer Engagement, CRM bei der Adesso. Und meine, sagen wir mal, Historie im CRM hat im, ja, ich glaube 2010 angefangen. Da habe ich meine ersten Schritte getan, noch in einem kleineren Start-up und habe mich dann langsam, sagen wir mal, durch verschiedene Branchen gearbeitet und bin letztendlich im Bereich Versicherung und Finanzen heimisch geworden, wo ich jetzt auch aktuell tätig bin und bin seit 2015 in dem Bereich tätig, den ich sehr, sehr spannend und ja auch herausfordernd finde. Und ich freue mich total, dabei zu sein.
Danke, Lisa. 2010, das waren noch andere Themen. War da schon KI? Ja?
Gab's auf? Nee, gar nicht. 2010 war das Thema Responsive Design gerade total im Kommen. Und ich weiß noch, wir haben damals ein erstes CMS, das war noch für E-Mails gebaut im CRM, was Responsive war, wo wir gerade wirklich ganz vorne mit dabei waren. Also es waren ganz andere Themen, die heute niemand mehr in Frage stellen würde.
Spannend, super spannend. Also lange, lange Historie. Freue mich auf deine Beiträge, Lisa. Schön, dass du dabei bist. Julia! Wie sieht es bei dir aus? Was machst du? Wer bist du?
Hi. Ja, auch willkommen. Danke fürs Intro, Markus. Ja, mein Name ist Julia Skrobek. Ich bin auch freie CRM-Beraterin und auch wie meine Vorgänger Rednerin seit 2010 am Werk im E-Commerce und habe meinen Einstieg in die Welt des CRMs bei Zalando gefunden und dann auch viel mit CDPs und datenbasierten Marketing insbesondere gearbeitet, viel Analytics. Was war bei mir das Thema? Es kam ganz stark das Big Data Thema. Step by Step, ab 2010 hat man das gerochen und das wird dann natürlich immer stärker im Laufe der nächsten Jahre. Und genauso wie wir jetzt mit KI-Themen diskutieren und arbeiten, war das da Big Data, wie ist es nicht mehr wegzudenken. Und ich unterstütze Unternehmen dabei, ihr CRM weiterzuentwickeln und mit den Kunden bestmöglich zu interagieren, um mit technischen Möglichkeiten, aber auch Inhalten da die richtige Resonanz dann auch wieder zu treffen.
Spannend, Julia. Ich erinnere mich, ich war damals total neidisch. Ich kenne dich auch schon eine Weile, dass du diese riesen Datenmengen hattet und da schon sehr analytisch unterwegs wart. Also digitaler Vorreiter. Ich weiß, dass da ganz tolle Projekte damals schon dabei waren. Schön, dass du dabei bist. Danke. Christoph. Yes. Nur eine Sache. Christoph wird auf Englisch antworten, versteht Deutsch, aber wird auf Englisch antworten. Das ist ein bisschen einfacher. Ich hoffe, dass wir keinem den Stein in den Weg legen. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Das nur nochmal ganz kurz als Intro.
Yes. Hey everyone. And first of all, thank you for having me. Yeah. As Markus said, I'm not a native German speaker and like I feel more confident speaking about those topics in English. My name is Krzysztof. I've been in the CRM bubble in Berlin for more than 10 years already. I started at Project K, where I was consulting multiple digital companies with their CRM strategies. I had over 20 projects during the more than five years that I've spent at Project K. Afterwards, you know, I decided that I enjoy being a consultant, but I would probably enjoy even more actually sitting behind the driver's wheel and leading the team and building the team. That's what happened at Get Your Guide. I built a CRM team from the scratch at Get Your Guide, and I was leading this team for 3 years. And afterwards I moved to TaxFix, where I was leading the entire lifecycle management team and after 5 years with scale-ups, I realized that I miss the faster pace. I miss smaller companies. And I also need like a broader responsibility scope that I think goes also really well with the topic that we will be discussing today. So recently I joined Prematch, which is a platform for amateur football players already used by hundreds of thousands Germans that actually creates your football identity, gamifies your real life experience. And there I'm leading the entire platform management. So my responsibilities actually go way broader than pure channel operation. And I was thinking about the topic that was kind of relevant in 2014 when I started. And I think this like multi-channel approach became like much more relevant around like 2014, 2015, because that's where we were observing a boom of mobile apps and mobile channels that were being added to the mix. And I think, you know, it was not enough to send emails at that time. Like more and more companies started to think about push notifications, in-app messages, offline communication was also coming into place. And that's when I also met Markus, who was trying to solve this problem with CrossEngage.
Ja, Next Best Channel war das große Thema. Ja, ganz genau. Spannend, wie sich das so weiterentwickelt. Und darum bin ich total, danke, dass du da bist, Christoph. Und darum bin ich total spannend, Ozan auch zu begrüßen in der Runde. Ozan, herzlich willkommen.
Hi, alle zusammen. Ja, ich bin Ozan. Ich bin Co-Founder von BirdsView. BirdsView ist ein AI-Lab aus Leipzig. Wir fokussieren uns darauf, digitale Arbeiter fürs E-Commerce, also für den Handel, zu entwickeln und haben uns gerade vor allem auf CRM konzentriert. Akademisch bin ich selber aus dem Data Science. Es ist halt interessant, dass viele so ein bisschen die Technologie ihrer Zeit genannt haben als Kontext, wo sie herkommen. Bei mir, ich bin halt der Jüngste in der Runde. Als ich damals studiert habe, waren Word Embeddings und Large Language Models halt wirklich im Kommen. ChatGPT war noch nicht draußen, aber man hat halt so die Anfänge gesehen. Und das habe ich so ziemlich auch in meiner Arbeitswelt mitgenommen. Habe sie zeitlang auch als CRM-Consultant im E-Commerce für Unternehmen wie Fressnapf oder Fressnapf-Tochterunternehmen gearbeitet. Und da haben wir schon sehr oft überlegt, wie wir halt mit Large Language Models im CRM viele neue Ansätze wagen können. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir bei BirdsView machen und was unser Produkt definiert. Und ich freue mich auf die Runde und auf die Diskussion.
Ja, herzlichen Dank, Ozan. Also der klassische Hypothesentest, ob du wirklich hier der Jüngste in der Runde bist, das müssen wir später nochmal ausdiskutieren.
Dabei. Aber ich finde das total spannend. Ich habe meine Karriere im CRM wesentlich 2005 begonnen.
Und meine Herausforderung damals war, einen größeren Datensatz zu bekommen als 2000 Kunden mit 3 Attributen. Wir haben hier, glaube ich, eine schöne Bandbreite von CRM-Erfahrung heute und von wirklich erstmal anfangen, überhaupt datenbasiert Marketing zu machen, bis hin zu Word Embeddings, LLMs und diesen ganzen neuen Themen, die jetzt dahinter stehen. Aber vielleicht, damit euch die Zuschauern und Zuschauer etwas besser auch kennenlernen in eurem täglichen Umgang mit KI und CRM. Wer würde ich total das Interesse haben, mal zu überlegen, was sind eigentlich aktuell Einsatzpunkte von KI im aktuellen Projekt, was ihr gerade macht aktuell oder was ihr gerade gemacht habt, wie ihr KI einsetzt. Was ist eigentlich euer KI-Lieblingstool? Was ist so Standard, mit dem ihr irgendwie arbeitet? Und da beginne ich mal mit dem Christoph.
Yes, so I think let me start by saying that I probably use AI in my day-to-day work like minimum 5 to 10 times per day, right? So that gives you an idea of like how much I try to optimize my time and increase my efficiency with that, right? I feel like I see both marketers and companies having currently vastly different approach to AI, right? Like some approach it with a lot of enthusiasm, excitement, dedication to actually understand it and make it work. Some rather with fear and some hesitations on, you know, like how it could work. So I feel what started as a game changer for like automating some repetitive tasks quickly goes into the direction where the quality of output could actually be better than what I myself and what my team is able to produce, right? So it's definitely already improving how I work as an individual, but also how the team operates. And I think we're now in the very interesting period of time where it's still more about like building your understanding of this topic, right? I like to call it like, you know, building this AI muscle that kind of puts you in the, you know, whatever it is, top 20, top 10, top 5% of people where you feel that like you're making progress and you understand how this technology can help you today, but even more importantly, how it will be able to help you, you know, within the next months and years. So, you know, following those developments, like going a little bit deeper into the topic is very important to me. And currently I work mostly with ChatGPT, I think through the business license of ChatGPT. I think that's something that you should remember, that like business license of ChatGPT protects your data much more. So that's very good and actually allows you to build your custom GPTs, right? And I think that's something I spent quite some time at TaxFix, where I was actually building chat GPTs that can be used by my team to automate certain processes. But maybe I'll stop here and I think we'll get there a little bit more into like practical aspects. And then I'm happy to talk a little bit more what those custom GPTs are doing and how they enable the team to be more efficient.
Super interesting. Just a question, why ChatGPT, not Claude or any of the competitors? Is there the any specific reason for this?
I think it's the one that I was most familiar with from the beginning. And I think I was actually quite surprised how, I don't want to say easy because it needs time and like some dedication and it can be frustrating, but actually building those custom GPTs for yourself and actually seeing them in action and seeing making them work. And then actually, you know, providing an access for the company to use those, that was important. And other thing, what I said, you know, TaxFix had a business license for ChatGPT, and you cannot build your custom GPT still on the as a private user. So that was another reason why you know I was using.
Yeah, super helpful, insights. Thanks a lot, Julia. Wie sieht's bei dir aus? Was ist, wo setzt du? Du siehst so viel, du bist in vielen Companies unterwegs. Wo setzt du KI und CRM?
Das ist tatsächlich recht spannend. Ich, meine Kundenbasis setzt sich stark zusammen aus Startups oder dann auch größere Unternehmen im Mittelstand aktuell. Und da sehe ich schon große Unterschiede. Im Startup-Bereich ist eine größere Bereitschaft da, sich auf externe Tools auch schneller einzulassen. Und da sehe ich zum Beispiel, dass so KI-basierte Chats relativ schnell implementiert werden, das getestet wird und der Einstieg nicht so sehr hinterfragt wird, ob das jetzt einen Mehrwert liefert oder nicht, sondern es geht auch darum, agil und lean ein Setup zu finden, was das Team unterstützt. Im Vergleich im Vergleich dazu im mittelständischen Bereich sehe ich eher Hürden, relativ schnell Zugang zu KI-basierten Anwendungen zu finden und die auch in die Prozesse direkt zu integrieren. Da ist es eher so, dass dann ChatGPT oder Google Gemini genutzt wird für Copy, Subject, Line im E-Mail-Marketing-Bereich noch nicht mal wirklich, also es muss noch nicht mal angebunden sein, sondern wirklich als Arbeitsfläche neben den bestehenden Tools wie den E-Mail-Service-Provider oder die Kampagnen-Automation, um genau wiederkehrende Aufgaben zu unterstützen, um die Inhalte nochmal zu challengen, um die Kolleginnen und Kollegen im Team einfach so ein bisschen agiler aufzustellen, ehrlich gesagt. Ja, also das ist das, was ich da sehe. Und das heißt, vorherrschendes Tool ist tatsächlich ChatGPT. Und höchstwahrscheinlich auch einfach, weil es sehr bekannt ist, ist der Zugang dann dazu einfacher oder der Austausch dazu einfacher, ja, gängigerweise genutzt. Ich persönlich setze mich gerade damit auseinander, mit Typing Mind zum Beispiel mir Agents zu erstellen, die bestimmte Assistenzfunktionen unterstützen. Und da jetzt zum Beispiel, weil wir oft Strategien entwickeln, wie gehen wir mit dem CRM weiter, wie wollen wir die Kundenbasis entwickeln, was für Erwartungen und Objectives setzen wir, geht es ganz oft um Customer Understanding, Customer Insights, was braucht unser Kunde eigentlich wirklich, wie können wir uns abgrenzen von anderen. Und da ist es sehr hilfreich, dann die Buying-Persona auch ChatGPT beizubringen, oder Typing Mind könnte das jetzt eben in Form der Agents schon standardisiert dann, ja, kannst du das beibringen sozusagen. Und da versuche ich mich gerade mit in einem aktuellen Projekt hier da auf die Beine zu kommen. Hört sich jetzt ein bisschen rudimentär an, aber der Einstieg ist nicht überall schon gesetzt, sondern ist in den Anfängen.
Super spicy. Ich würde auch super gerne später nochmal drauf eingehen. Sagt es Startups einfacher, Mittelstand ein bisschen schwieriger. Was sind eigentlich so die Gründe? Aber total spannend, was du da macht, Agents da reinzugehen, das wirklich als Assistance zu nutzen. Da gibt's ja unheimlich viele Möglichkeiten. Und darum vielleicht, danke Julia, mal rüber zu Ozan. Was ist als Founder von Birdsview dein Lieblings-KI-Tool?
Ich muss sagen, ich habe sehr viele. Und ich finde es interessant, dass Christoph gesagt hat, 5-10% findet er viel. Es ist halt schon sehr extrem, wie viel ich Zeit verbringe mit diesen Tools und unter anderem auch für private Sachen. Also ich nicht mehr googeln, sondern Fragen direkt auch stellen, Themen, philosophische Themen halt auch, die sehr privat sind, zu besprechen. Im Geschäftlichen bin ich halt sehr oft in der OpenAI Assistant Playground unterwegs, weil unsere Developer meistens diese API von OpenAI nutzen, um mit unseren Assistants zu kommunizieren. Und es ist so ähnlich wie das Frontend für die GPTs, die man so kennt, bei ChatGPT, nur dass halt Entwickler darauf zugreifen können und direkt damit arbeiten können. Ansonsten nutze ich noch viele andere Tools, Ideation-Prozesse fürs Brainstorming, wenn ich sehr viele strategische Sachen mir überlege. Es gibt da ein paar obskure Tools auch von Entwicklern, die ich echt empfehlen kann. Infranodus gehört dazu. Was dieses Tool macht, ist quasi eine ganze Mindmap zu erstellen von den Themen, über die man redet. Also dass man ein ganzes Thema in gewisse Keywords einordnet und wie diese Wörter im Verhältnis zueinander stehen, so dass man letztendlich über Themen visuell auch nachdenken kann, über die man halt ja philosophieren möchte und auch Blindspots erkennt. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich über ein Thema wie vielleicht ein medizinisches Thema rede oder überlege und ich habe halt viele Aspekte, die zusammengehören, Wörter, die halt miteinander eng vernetzt sind und ich weiß, okay, da denken viele drüber nach und dann gibt's andere Aspekte, wie ein Wort, das vielleicht da rausfällt, was nicht verbunden ist mit dieser Word Cloud, dass man anfängt, diesen Kontext halt vielleicht im Blickwinkel dieser anderen Themenwelt zu betrachten. Und ich glaube, ja, zum Mindmapping und zum Brainstorming kann man sehr, sehr viel diese Tools nutzen. Und es gibt halt viele, viele schöne visuelle Möglichkeiten, diesen Prozess darzustellen. Und Infranodus ist nur einer davon, den ich halt gerne nutze. Genau.
Super hilfreich. Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist auch echt Takeaway Value für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr Tools habt, praktische Tipps, haut die raus. Ich glaube, das macht immer den Zugang einfacher. Und gerade wenn es auch um Themen geht, wo KI jetzt mal außerhalb von Bildern und Text genutzt werden soll. Ja, also diese Standard-Use-Case, ich glaube, das haben wir jetzt alle gesehen, dass wir Bilder generieren können, dass wir Texte generieren können, dass wir dazu vernünftig prompten müssen. Aber ich finde es einfach schon total spannend, jetzt in der Vorstellungsrunde zu hören, dass ihr das hier schon für viele, viele andere Dinge einsetzt. Im CRM, im Teammanagement, in der Strategieplanung, finde ich total spannend. Ich meine, sagen wir mal, im Sales-CRM haben vielleicht einige von euch auch die fulminanten Runden von 11x AI gehört, Agents, also ein SDR zu ersetzen, die ganzen händischen Tasks zu ersetzen, das CRM zu pflegen, Outreach zu machen und so weiter, finde ich total spannend. Und da frage ich mich und vielleicht anschließend an das, was ich schon gesagt habe, welche Einsatzmöglichkeiten von KI im CRM B2C? CRM seht ihr denn eigentlich? Was seht ihr am Markt? Was seht ihr bei euren Kunden? Was sind so Use Cases außerhalb von Bilder- und Textgenerierung? Ein bisschen angerissen habt ihr schon, aber das finde ich total spannend, wenn ihr da noch mal ein bisschen tiefer reingehen würdet. Lisa, magst du beginnen?
Ja. Das ist ja, sagen wir mal, eine Frage oder ein Thema. Ich würde das gerne so ein bisschen aufteilen. Wir haben ja zum einen CRM den Bereich Service, Kundenservice, der ja stark von Prozessoptimierung, sagen wir mal, profitiert. Sei es jetzt, sagen wir mal, ein intelligenteres Routing der eingehenden Nachrichten, sei es ein Chatbot, der einfach auch einen Großteil der Arbeit abnimmt, die anfällt. Oder auch ein klassisches Lead-Scoring, was durch eine KI sehr, sehr schön weiterentwickelt und trainiert werden kann, was einfach Platz macht, oft unter dem Berg von eingehenden Nachrichten und Anfragen. Das sehe ich zum einen als sehr, sehr schöne Use Cases. Und wenn wir beispielsweise jetzt auch nochmal im Bereich Marketing und Vertrieb schauen, Themen wie Next Best Action, Next Best Offer, also was biete ich wirklich als Vertriebsimpuls an, was kann etwas sein, was jetzt auch dem Kunden wirklich so personalisiert angeboten werden kann, dass ich die bestmögliche Reaktion darauf bekomme. Da kann KI extrem unterstützen und all das, was früher, sagen wir mal, mit einem großen Team erledigt werden musste, wo wirklich 5, 6 Leute saßen, analysiert haben, überlegt haben, Logiken aufgebaut haben, das fällt nicht weg, aber es wird deutlich einfacher, es wird schneller, es wird personalisierter und kann neben der gesamten Texterstellung, neben dem Operativen dann wirklich auch den Unterschied machen.
Du bist ja viel in großen Unternehmen unterwegs, auch jetzt. Was ist dein sozusagen Magic Spell, ja, dass du die Teams dazu bekommst, das zu machen? Hast du die vorher geprimed oder wie gehst du darauf zu? Wir haben ja gesehen, dass vielleicht in größeren Organisationen das gar nicht so einfach ist. Wie bist du da reingegangen?
Also was ich in größeren Organisationen sehe, jetzt auch im Vergleich zu kleineren, wo gerne mal gesagt wird, nimm mal das Tool, probier ein bisschen aus, das kann dir vielleicht helfen und dann sitzt man da und macht ein bisschen. Das wird in größeren Organisationen anders angegangen. Also da gibt es dann große Einführungsprojekte, ein Change Management, was sich wirklich darum kümmert, dass Ängsten vorgebeugt wird, dass Prozesse erklärt werden, dass Transparenz da ist. Und mein Eindruck ist, wenn KI, wenn Tools, wenn diese ganzen neuen Möglichkeiten in größeren Unternehmen eingeführt werden, dann ist es auch mit einer langfristigen Perspektive.
Also Langfristigkeit, klarer Plan sozusagen dahinter versus im Startup, probieren mal sozusagen, ja.
Also auch wirklich mit dem Mindset, wir wollen auch alle mitnehmen. Wir möchten auch, dass das Team da wirklich hintersteht. Und das finde ich, also das machen Startups auch, keine Frage. Aber das fällt mir wirklich auf.
Nice. Julia, frage ich mich Julia. Julia, was siehst du für Einsatzmöglichkeiten von KI und CRM außerhalb von Bild- und Textgenerierung?
Also meine Herangehensweise, ich fand die Frage ganz gut, wie kriegt man Teams dazu, neue Prozesse zu nutzen oder zu implementieren, ist sehr stark von der Use-Case-Ebene getrieben. Das heißt, beispielsweise in einem Umfeld, wo Prozessineffizienzen bestehen. Heißt, ich habe zum Beispiel 10 verschiedene E-Mail-Marketing-Kampagnen und nutze 10 verschiedene Templates und 10 verschiedene Prozesse, ist das ja ein Use Case, wo sich jeder Verschlankung wünscht. Und dann eben herzugehen und zu sagen, okay, wie können wir das vereinheitlichen? Da können wir viel zu Fuß machen und brauchen keine KI, ganz klar. Ich kann mein Template modular selber gestalten und dann sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Aber ich kann hier in die Kampagnenplanung zum Beispiel gehen und sagen, ich habe hier verschiedene Themen, ich habe verschiedene Kundengruppen. Wie kann ich jetzt meinen Kampagnenplan orchestrieren, so dass ich hier einfach schlanker aufgestellt bin? Und dann heißt es auch Use Case getrieben ausprobieren. Was funktioniert gut? Auch zu fragen, beispielsweise Gemini, wie kannst du mich dabei unterstützen? Ja, kann ich dich in meinen Google Sheet integrieren oder OpenAI genauso mit einer API anzubinden? Und so habe ich dann auch mein Arbeitsdokument, was sehr transparent ist und ich auch klar steuern und verstehen kann. Und den anderen, ein ganz einfacher Use Case, ich versuche es mal sehr pragmatisch zu machen. Manche ESPs bieten an, dass ich über SQL auf eine Datenbank zugreifen kann. Jetzt kann ich vielleicht als E-Mail-Marketing-Manager HTML sehr gut verstehen und ich verstehe auch, welche Daten angebunden sind, aber vielleicht bin ich kein SQL-Experte. Jetzt kann ich also einfach mein Statement generieren lassen und einsetzen. Das heißt, das verändert natürlich die Möglichkeiten und die Freiheiten, erfordert wiederum an anderer Ebene bestimmte Regularien vielleicht, ne, dass man sagt, okay, da gibt's Grenzen oder da gibt's ein Kunststack, das muss jeder verstehen und lernen, bevor er oder sie auf genau diese Funktion losgelassen wird. Aber sehr pragmatisch anhand von Use Cases, Step by Step eben auf Tuchfühlung gehen. Das ist hier so meine Erfahrung.
Heißt also, zu schauen, was sind eigentlich die Probleme mit dem größten, wo der größte Pain ist, auf der operativen Ebene, gar nicht so in diese total futuristisch zu denken, sondern da einem Schmerz anzusetzen, der gerade aktuell eigentlich da ist und dann zu schauen, welche Lösung gibt's da eigentlich. Ist das sozusagen? Genau,
ein Einstiegsweg, würde ich sagen. Das andere sehe ich auch, ne, dass man eben denkt, okay, wie können wir jetzt unsere Inhalte mal revolutionieren und nicht in unserem Next Best Offer Algorithmus noch weiter zu schrauben, sondern auch zu gucken, was bietet dieser Markt eigentlich? Und das ist natürlich dann auch wieder eine Frage, die Sondierung durchzuführen, zu sagen, was bietet sich an Bird's View von OSAN oder was gibt es für Martech-Tools, die dann relativ schnell Unterstützung bringen, ohne dass ich die Kompetenz intern zu weit ausweiten muss.
Finde ich total spannend, was du sagst. Das gehört ein guter alter SQL-Problem. Ne? Wir mussten immer sozusagen auf die BI-IT-Abteilung, kannst du mir mal hier ein Segment selektieren. Wie groß ist das? Ich brauche doch noch ein anderes Attribut. Dann hat das ein paar Tage gedauert, im schlimmsten Fall. Ja, und das vor und zurück. Das fand ich ja ganz spannend. Dann haben sozusagen viele Martech-Tools diese grafischen Segmentierungen eingeführt. Dann hat man, das fand ich auch interessant, aber war es trotzdem nicht so einfach, weil man ja und oder gut verknüpfen musste. Und wenn das dann komplex wurde, war es auch nicht mehr so ganz einfach zu maintainen. Und jetzt dieses Text zu SQL sozusagen, also aus Text SQL zu generieren, die Datenabfrage zu generieren, finde ich total spannend. Hab ich auch einen Tooltip, Connect the AI von Ash Agarwal, total super, nicht einfach nur Text-to-SQL übersetzt, sondern angepasst an die Daten, die es da gibt. Ein total spannendes Tool, mit dem jeder wirklich seine Abfragen machen kann. Wirklich, also kleine Sache, aber auf einmal kann man sofort auf die Zielgruppen zugehen, vor und zurück rechnen, lohnt sich das Ganze, ohne dass man da wirklich IT-Skills braucht. Vielleicht auch spannend, später mal drüber zu diskutieren, welche Skillsets wir im CRM eigentlich jetzt brauchen. Brauchen wir das früher mal, wenn du SQL kannst, ist das total super und das passt. Brauchen wir das in Zukunft noch? Große Frage eigentlich dahinter. Von daher super spannend. Danke dafür. Ich gehe mal rüber zu Christoph. Christoph, so what do you see in your company?
So, Ozan, like I meant 5 to 10 times per day, not for 5 to 10%. So it's much more than 10%. Yeah, so, you know, like, maybe I'll even take it like one level higher because, you know, the problem I had initially when this topic was becoming more and more relevant, I was looking in my head for some kind of structure on how I can structure it that it's not so overwhelming, right? And I came with like a bit of a, process for myself that would help me evaluate like which idea are good diving deeper into. And, you know, I tried to segment them into three buckets, right? So bucket number one is like, does it increase my efficiency? Does it increase my efficiency? Does it increase efficiency of my team? Does it save time? Does it free up resources for something else that normally wouldn't be, we wouldn't have time for? Second bucket is improving quality of our work, right? So can we actually do something better that we've been doing? And the third thing is, can we reduce our dependency on other teams, right? You had a great example with BI. I have an example for reducing dependency on engineering. So actually, I was quite surprised how easy that was to create additional content block for HTML content block for the email. So, you know, when you feed your HTML template to AI and you explain what kind of additional block, it was actually a special router block with like the nice box in middle and so on. We were actually able to do it solely with AI without any involvement of engineering. Another use case that we've been working on recently was more creative in-app messages. So custom templates for in-apps where you have, you know, like carousel in-apps or like some scratch cards and so on, some more engaging interactive in-apps. I think, you know, we've been able to do 80% with AI. And then, you know, I had a front-end person that, you know, helped me with the final polishing and adding our look and feel on top of the template. One more thing that I would like to mention, just not to repeat what everyone else already said, is for me, the huge improvement on how we work is actually building a custom GPT for campaign analysis, right? So I think we spend a lot of time into inserting, like teams spend a lot of time inserting numbers into sheets and then trying to come up with insights. What I've built is like a simple template where you need to fill with like certain information. So what was the goal of the campaign? What was the target audience? What were the conversion events and so on? So, you know, like you need to give enough context that the quality of output is good. But then it basically helps you analyze not only the campaign performance, but also like A/B testing variants within the campaign. And that what is actually also really cool is every single campaign you could target. So you could say, okay, you know, this is an iteration 2, this is an iteration 3, this is iteration 4. So you could compare not only within a given campaign, but you can also compare with other campaigns that were sent, you know, a year ago, if you have seasonal one and so on. So that's actually really cool. And that's something that for myself, like it would take a lot of time to actually do that without any additional support.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Das finde ich großartig. Campaign Analytics wirklich mit KI sozusagen zu machen, wo sonst, das kenne ich aus meiner Erfahrung, unheimlich viele Teams dran saßen, Interpretation nicht immer ganz einfach war. Super spannend, Campaign Analytics per LLM zu machen. Entschuldigung. Sehr spannender Use Case. Finde ich spannend, habe ich auch in der Form auch noch nicht gehört. Setzt das sonst, Lisa, Ozan, Julian, setzt ihr das ein? Campaign Analytics, habt ihr das schon mal gemacht? Ja, das finde ich total spannend, wirklich.
In der Form, wie Christoph das beschrieben hat, noch nicht, nein. Aber es ist was ich definitiv ausprobieren sollte.
Ja, finde ich auch mega spannend. Habe ich nämlich auch noch nicht gehört. Das finde ich cool. Fand ich. Ja, Christoph.
Please let me know, right? Like, whoever wants to know like more about it, whoever wants me to share maybe like step by step, because it was not that easy, right? Like, it was a bit of a frustrating process. And you sometimes say, okay, if you don't give enough context, like AI starts hallucinating and like gives you the number that you're like, that's not there. So you really need to like improve this custom GPT and tweak it. But, you know, I'm happy to share how I got to it and maybe even like some examples of, you know, how I was building this, I called it CRM campaign analyzer bot.
Super.
I'm getting inspiration by Christoph. I also feel something like there are processes which might run very smooth as of now. Why change it? But why not open it to new ideas, right? So I have the feeling, okay, campaign analytics we are aware of. So why should we use AI or LLM based? But to invest in this, it's a decision to say, okay, we can create more quality and support by using your process, for example. So.
One thing, sorry, English, German. Wir gehen es bitte auf Deutsch. Eine Sache, die ich auch spannend finde, ist, dass du tatsächlich ja deine deine Analysen einfach auch nochmal challengen lassen kannst, gerade auch in kleinen Teams. Ne? Es ist ja wirklich, es bringt dir neue Perspektiven, die du sonst nie im Leben wahrscheinlich auch mal angedacht hättest.
Das ist ein spannender Punkt, neue Perspektiven. Ja, gerade wenn in Teams, die schon lange zusammenarbeiten, ist immer ein Thema, das oder häufig ein Thema, dass es da so sehr homogene Antworten gibt, die sich so eingespielt haben. Das Ganze nochmal irgendwie sich selber am Schopf quasi dort da rauszuziehen und mal eine neue Perspektive zu bekommen. Total, total spannend. Würde ich gerne noch weiter diskutieren. Wir haben ja noch viel Zeit, aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, also auf LinkedIn sind meine Expertinnen und Experten alle verfügbar, kontaktiert. Die haben viel Insights, viel Wissen. Von daher herzlichen Dank für das Angebot, Christoph. Ozan, außerhalb von Bilder und Texten im CRM, was macht ihr bei Birdsview? Was machst du? Was ist deine Denkweise?
Ja, sehr ähnlich wie bei Christoph. Er hat was genannt, was, glaube ich, die Superpower von LLMs ist, und das ist kontextuelles Verständnis und Entscheidungsfähigkeit, die wenn Menschen sehr nahe kommt, ob es jetzt eine Kampagnenanalyse ist, das ist ja auch das, ne? Ich verstehe den Kontext der Kampagne und kann sie so in der Form erklären. Wir nutzen es ähnlich, allerdings nicht für die Kampagnenanalyse. Also wir haben viele Kunden im Handel und meistens Kunden mit tausenden Produkten und tausenden Kunden, beispielsweise im Tierbedarf. Ja, wir haben einen Kunden aus der Schweiz, Zurocco, die verkaufen Tierfutter für Katzen, für Vögel, für Reptilien, für Pferde und haben tausende Kunden. Und das Problem oder eine zentrale Aufgabe im CRM für diese Kunden ist, Kunden rechtzeitig zu erinnern, Tierfutter wieder nachzukaufen. Das halt eine enorme Aufgabe ist, eine Komplexität, die man halt mit den Tools, die man heutzutage kennt, im CRM eigentlich nicht lösen kann. Und hier kommt natürlich das kontextuelle Verständnis sehr gut von einem LLM zum Einsatz. Ne? Also ich sehe dann, okay, der Kunde hat ein Large Breed Dog Food gekauft. Also an der Produktbeschreibung sehe ich, okay, der Kunde hat einen großen Hund. Das bedeutet, das LLM kann jetzt kontextuell einschätzen, okay, ein Hund, großer Hund, der frisst 200 Gramm am Tag. Dieser Kunde hat 8 Packungen gekauft, jeweils 400 Gramm. Und dann wird sogar noch arithmetisch überlegt, okay, wenn ich das aufrechne, sind das 40 Tage in der Halbwertszeit. Und das ist sehr ähnlich wie in der Kampagnenanalyse, wie kontextuelles Verständnis zu einer menschlichen Entscheidung führt. Und das Besondere ist halt, anders als ein Mensch kann ich diesen Prozess skalieren. Ja, und ich kann das für jeden einzelnen Kunden machen, was halt die Tools, die wir so heutzutage kennen, wie Segmente und Flowcharts, die wir eigentlich nutzen, um diese Komplexität runterzubrechen, ob wir die überhaupt noch brauchen. Und ich glaube, das ist die absolute Superpower, wo wir halt ständig nach neuen Use Cases suchen, um dieses kontextuelle Verständnis auf sehr, sehr individuelle, präzise Entscheidungsebene runterzubringen und dann zu
skalieren. Super spannend, weil ich kenne jetzt halt noch Product Feeds zu bekommen und dann ein neues Feld reinzubekommen. Also sowas wie Replenish Time. Das ist ja, also dann das anzureichern über wie groß ist eigentlich der Hund, ja, wie viel frisst er eigentlich im Durchschnitt, also Informationen, die wir normalerweise gar nicht so vorhalten als CRM-Manager, das ist ja verrückt und das kriegst du aus der LMF. Also für mich gerade aus dieser Produktfeed-Geschichte und was steht eigentlich hinter Produkten, kannst du dann auch sagen, was sind eigentlich Konkurrenzprodukte? Also kann man auch Recommendations basierend darauf, wäre ja, das müsst ihr, alle Marken müssten ja da drin sein sozusagen, oder? Und sagen, was gibt's denn für Alternativprodukte, oder?
Ja, das ist tatsächlich die größte Revolution im Empfehlungsmarketing, im Handel, die es so gibt. Weil wenn wir uns die Modelle von früher angucken, das waren meistens Basket-Analysis-Modelle, also die statistisch versucht haben, welche Produkte gleichzeitig gekauft wurden oder ähnliche Kunden, die ähnliche Produkte kaufen. Und das ist halt meistens im E-Commerce sehr schwierig, weil die Datenlage sehr gering ist pro Kunde. Also man redet auch von Scarce Data, man hat nur 2 Produkte, die der Kunde gekauft hat, oder obskure Kombinationen, die nichts miteinander zu tun haben. Und ich brauche keine Kundendaten mehr. Ja, ich habe ein LLM, das halt wirklich kontextuell das Produkt in all seiner Form versteht, die Brand versteht, einordnen kann, in welcher Preisgruppe es ist, wer die Zielgruppe ist, für welchen Zweck das Produkt genutzt wird, und hat das gesamte Produktkatalog gefressen und kann halt dementsprechend wirklich komplementäre Produkte für jedes einzelne Produkt im Katalog errechnen oder vorhersagen, was halt mit vielen CRM-Tools so nicht möglich ist, die halt auf diesen eher noch statistischen Modellen ja aufbauen. Und das sind halt ja enorme Revolutionen, die wir sehen, die halt bei uns auch zu den erfolgreichsten Strategien gehören. Also nach dem Kauf Produktempfehlungen zu machen, die halt komplementär sind, die sich so menschlich anfühlen, dass man selber als davor sitzt und manchmal denkt, crazy, da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Also das ist sicherlich ein sehr interessanter Bereich.
Ja, super spannend. Ich musste total zurückdenken an die Anfangszeiten von Recommend an, ja, wo man nach dem blauen T-Shirt von der H&M das rote T-Shirt von H&M angeboten hat, weil die Produktähnlichkeit so hoch war, aber die Farbe sich sozusagen geändert hat. Ne? Also das finde ich total spannend. Ganz anderer Use Case, und das finde ich auch total spannend zu dem Thema Datenlage. Also auf einmal müssen wir eigentlich intern die Datenlage nicht mehr verändern, sondern Daten sind ja extern da. Und wir brauchen überhaupt kein Engineering sozusagen. Die Daten liegen alle vor öffentlich über die Produkte. Das ist schon für mich immer ein Major Shift. Also das ist ein Major Shift für mich, weil ansonsten ging es auch bei uns immer früher darum, wie viel kriegen wir mehr Daten in die CDP rein? Wie kann eigentlich IT und das ERP und was nicht noch mehr und bessere Daten bekommen? Warum ist der Produktfeed wieder irgendwie so halb richtig? Cooler Use Case. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, jetzt haben wir jetzt irgendwie gesprochen über Zielgruppenabgleich in Gemini, über Campaign Analytics per LLM, über Prozessoptimierung und neue Ideen quasi Findung in Teams bis hin zu Produktkatalogsoptimierung. Stelle ich mal die Frage in die Runde, was kann denn eigentlich KI noch nicht? Also es hört sich jetzt so an, auch außerhalb von Bildern und Texten, da ist so viel drin. Wo sind denn, was kann KI noch nicht? Eine offene Runde in die Frage, wer möchte und warum kann es das vielleicht, was würdet ihr euch wünschen und warum kann es das vielleicht nicht? Vielleicht auch ein bisschen zur Einordnung, ja, wo sind Grenzen, dass man nicht vielleicht denkt, ja, die morgen, vielleicht können wir auf dem Mars fliegen, wer weiß. Also auch das möchte ich nicht mehr anzweifeln, was man in den letzten Monaten gesehen hat. Aber nochmal, so ein bisschen den Rahmen zu schaffen, was geht vielleicht noch nicht, warum geht das nicht, wer mag?
Ich glaube, ich würde einfach da ansetzen, weil ich jetzt zu diesen Use Cases, die ich eben besprochen habe, auch die Grenzen eingehen kann. Und wo halt auch die größte Aufgabe für uns im Engineering ist, sind halt Halluzinationen. Vor allem, wenn wir halt mit Modellen wie GPT-4 Mini arbeiten, um halt recht günstig das zu skalieren, sehen wir halt, dass das Modell in mehreren Runs für ein Produkt Variationen hat, die dann nicht komplett falsch sind, ne, aber es hat halt...
Einmal rein, magst du einmal erklären, was Halluzinationen sind? Nur für das Publikum. Viele haben es bestimmt schon gehört, aber einmal zu erklären, was sind eigentlich Halluzinationen?
Eine Halluzination ist letztendlich ganz lapidar gesagt, wenn das LLM den Kontext nicht ganz einordnen kann und Antworten gibt, die einfach sich sehr echt anhören und korrekt anhören, aber eigentlich Blödsinn sind oder Kauderwelsch sind. Da muss man halt schauen, dass man diese Fehlerquote reguliert und standardisiert. Und das ist die größte Aufgabe oder die größten Limits für den Endkonsumenten, wenn man seine GPTs baut, und wo wir halt sehr viel Engineering-Time reinstecken. Also, ne, also zum Beispiel halt in diesen Halbwertszeiten, da kann es sehr gut sein, dass ein LLM manchmal halluziniert, wie viel so ein Hund frisst, aus irgendeinem Grund. Ja? Es funktioniert 9 von 10 Mal sehr gut, aber beim 10. Mal nicht. Und ich kann nicht drauf hoffen, dass das LLM jetzt die ganze Zeit eine hohe, niedrige Fehlerquote hat. Das wird immer besser. Und deshalb glaube ich auch, dass es immer geringer wird, dieses Problem, weil einfach die Modelle immer besser werden. Aber wir müssen halt viel machen in der Standardisierung. Also was wir zum Beispiel haben, wir pflegen einen gigantischen Katalog für Konsumerprodukte, wo wir halt quasi diese Messwerte haben und das LLM nutzen, um das Produkt zu verstehen und dieses dann in unserer Tabelle zuzuordnen. Also wir lassen gar nicht das LLM entscheiden, wie viel frisst der Hund, sondern vielmehr, das ist ein Large Breed Product für große Hunde. Dann gehe ich in die Tabelle und suche mir dann das Label für Futter für große Hunde aus und nutze dann diesen standardisierten Wert, den wir festgelegt haben, um die Halluzination letztendlich gering zu halten. Und das sind große Herausforderungen, die wir dann natürlich als Tech-Startup angehen für den Endkonsumenten. Genau.
Super. Vielen Dank. Ich einfach nur mal so ein bisschen auch die Limits sozusagen zu zeigen. Wir sind schon fortgeschritten. Wir können, glaube ich, 2 Stunden sprechen. Wir haben noch so viele Sachen zu covern. Und es gibt auch 3, 4 Teilnehmerfragen. Die behandeln wir gleich auch noch. Keine Sorge, bleibt bitte dran. Wir sprechen darüber. Aber vielleicht jetzt mal, ne, und du hast gerade schon, Rosa, ein bisschen gesagt, da gibt's doch einiges auf zu machen, damit es wirklich in Produktion sozusagen gut funktioniert. Welche anderen Roadblocker seht ihr denn eigentlich noch? Vielleicht bitte einmal noch ganz kurz vom Timing. Wir nehmen die Frage, wir machen noch ein paar Minuten, 7, 8, 9 Minuten. Dann gehen wir vielleicht auf die Fragen rein, nur dass ihr Bescheid wisst an den Endgeräten, wie wir das machen wollen. Aber da nochmal in die Runde jetzt, oder vielleicht an Julia, du hast da auch einige Erfahrungen. Welche Roadblocker siehst du denn da eigentlich gerade beim Einsatz von KI? Was sind so für dich die Haupttreiber?
Also der Roadblocker liegt vielleicht gar nicht in der KI selbst und in den Möglichkeiten, die uns offene Schnittstellen bieten, sondern auch in der Organisation, die sich auch an bestimmte Richtlinien halten möchte, die auch Guidelines vorgeben möchte, wie die KI eingesetzt wird. Ja, und so wie wir in Richtung Datenschutz den Kunden natürlich absolut transparent mitnehmen müssen, wie Daten verarbeitet werden, liegt es dann auch in der Verantwortung der Unternehmen zu sagen, mit welchen ethischen Grundsätzen, mit welchen AI-Grundsätzen müssen wir eigentlich arbeiten, damit wir ein Framework haben, was eingehalten wird, damit ich auch die Nutzung einfach standardisiert oder kontrolliert implementieren kann oder überhaupt Weichen dafür stellen kann, im Unternehmen in die Nutzung zu kommen. Also auf einer organisatorischen Ebene. Und das ist vielleicht nicht ganz einfach, das alleine zu lösen und braucht dann vielleicht auch Unterstützung durch zum Beispiel Markus, der dann eben auch Erfahrungswerte mitbringt, oder durch technische, kompetente Kollegen, die da auch in Richtung Data Governance oder AI Governance unterstützen können. Ja, also Organisation, organisatorisches. Ja, nicht mal eins. Und ich übergebe an Christoph, er hatte sich schon gemeldet.
Yeah, I wanted to add, but I actually, it's really interesting that you're saying that, yeah, because yesterday when I was thinking about it, I thought like, okay, actually the first roadblock, I think like it's us, like we are like, people are also a roadblock, because to really understand this topic and to start like seeing first good results and actually getting excited about it, like to start having fun with it, you really need to spend time and energy. And many of us, like, it's hard for us to find this time, right? So I think, you know, think of yourself as a first roadblock. And I think if you remove this one, like, then it becomes a bit easier. But I definitely agree, Julia, with what you said about, you know, integrating it into existing processes, right? Like, there are firms that have multiple teams and those teams operate in a certain way. You know, when I think of Virtual Guide, that how many stakeholders are involved in creating a campaign in 10 languages, that targets like different segments. It's actually not really easy to disrupt those processes, right? I think we're still trying to fine tune them here and there. And I think sometimes it actually might be better if we say, okay, let's forget how we were doing things. Can we actually do things differently? Should we be doing things differently? And the problem here is that internal buy-in from different stakeholders needs to be there. And I saw some teams, like some creative studio teams, that maybe are a bit more hesitant with this creative, with this internal buy-in. And maybe one last thing I wanted to mention, it's, I still feel that we could really benefit from like easier plug and play with existing CRM tools, right? So how I like to describe like modern popular CRM tools is that they are very good cars, but they still need like experienced, skilled drivers to operate, right? I would really like us to move more into the direction of like autonomous cars, where, you know, AI helps us make those decisions, but now everything is like decentralized, right? So you do some things here, but then, you know, like if you think of Braze or Iterable or Voengage or Amarsys, whatever that is, it's not properly implemented and integrated into the tool, because, you know, I don't think of like a send time optimization as a great big AI win on big AI improvements.
Lisa, gerne auch von deiner.
Also finde ich alles super spannend, was Sie gesagt haben, kann ich auch total unterschreiben. Nochmal im Thema Erwartungen auch an diejenigen, die, also wenn wir uns als ersten Roadblocker sehen, ist es tatsächlich auch so, dass KI, sagen wir mal, ja auch sehr plötzlich gefühlt für viele Menschen in ihr Arbeitsleben kam und dann auch gerne mal, sagen wir mal, top-down Wir machen jetzt KI und nutzt es bitte, sagen wir mal, reinstalliert wurde, tatsächlich herauszufinden, was kann mir helfen, neben ChatGPT, was vielleicht mal meine Übersetzung macht oder meinen Text korrigiert, was kann es wirklich sein? Und das Thema zu verstehen und auf die Möglichkeiten, gerne auch im Team, ne? Man ist ja damit ja auch nicht alleine und die Fragen, die man sich stellt, die sind ja auch nicht dumm, sondern die meisten stellen sich ja die gleichen Fragen, auch diese Grenze zu überwinden. Und was ich da noch ganz wichtig finde, ist, dass man sich auch immer noch mal ins Gedächtnis rufen kann, dass auch das Human Judgment, was man auf die, sagen wir mal, Ergebnisse aus der KI direkt anwendet, dass das extrem wichtig immer noch ist, was ja auch Ozan gesagt hat, ne? Also gerade im Bereich des Halluzinierens, wir müssen immer noch, sagen wir mal, diesen Double-Check machen, auch für uns, um entweder das Vertrauen aufzubauen oder halt auch die KI zu trainieren.
Spannend. Ja. Also, auf jeden Fall, CRM-Verantwortliche brauchen wir noch als erste Teilantwort, würde ich sagen, für dem, was wir Aleo lösen wollten heute. Aber Ozan, jetzt gehst du mit Birdview auf eine CRM-Abteilung zu und sagst, hier ist E-Commerce CRM on Autopilot. Wir haben einen Agent, der macht jetzt alles. Und ich sitze da jetzt bei der Company. Ja, sag mal, kann ich da meine Box wählen und nach Hause gehen? Oder wie ist denn das eigentlich? Stößt du da auf Widerstände? Siehst du, dass sich CRM-Manager verändern müssen eigentlich mit der Einführung von KI? Können die so weitermachen wie vorher? Wie siehst du das, wenn du jetzt mit so einer vollen automatisierten Lösung für CRM im E-Commerce eigentlich auf deine Kunden zugehst?
Ja, also ich finde, E-Commerce ist ein sehr besonderer Bereich, der halt am meisten von dieser Automatisierung profitiert, wo die Automatisierung auf einem ganz anderen Level wahrscheinlich passieren wird als im B2B CRM, ja. Das hat was damit zu tun, dass im E-Commerce sehr viele Prozesse standardisiert sind. Ich habe ein Shop-System, das sehr viel Daten trackt und die Use Cases sind auch sehr standardisiert. Es gibt halt wirklich, ja, eine gewisse klare Anzahl an Use Cases, die jetzt händisch einzurichten und zu hoffen, irgendwie so detailliert zu optimieren, wie ich sie eben beschrieben habe, das ist nicht die Zukunft. Und ich glaube auch nicht, dass ein CRM-Manager das machen sollte. Bei kleineren Unternehmen sehe ich es schwieriger an, dass da jetzt irgendwie ein dedizierter CRM-Manager sein wird oder Agenturen da jetzt irgendwie das CRM bedienen. Ich glaube, das ist wirklich eher Vergangenheit und ich sehe ja bei großen Brands das Bedarf, ne? Also wirklich bei Unternehmen wie Snox beispielsweise, mit denen hatte ich mal ein tieferes Gespräch in einem Interview, wo der Head of E-Commerce mir erzählt hat, wie viel da zusammenfließt an Kanälen. Ne? Die haben eine App, die haben ein Loyalty-Programm, sehr viele Custom-Use-Cases. Da braucht man einen CRM-Manager, weil da braucht man halt wirklich kreative Ideation, Brainstorming, Custom-Workflows, die gebaut werden müssen, die weitergehen als das Standard-Ding. Und da denke ich, wird es ein hybrider eine Aufgabe sein, wo halt der AI-Agent halt wirklich die Standardsachen optimiert, wie Refill-Skill, also Refill-Nachrichten oder Abandoned-Card oder ab wann deine Kunden zurückholen. Das, ne, das kann man sehr gut skalieren, personalisieren, hyper-personalisieren. Aber diese Custom-Sachen bei großen Brands, die werden relevant. Aber der mittelständige bis kleine E-Commerce-Store, ob der jetzt noch einen dedizierten CRM-Manager braucht, das glaube ich nicht. Und ich weiß auch, dass viele Agenturen sich darauf fokussieren und das machen. Ich sehe ehrlich gesagt den Bereich sehr, sehr gefährdet. Und ja, ich würde mich eher auf die Größeren konzentrieren, glaube ich, im E-Commerce als CRM Freelancer und Expertise aufbauen, mehr in dem Bereich.
Spannend. Jetzt fangen wir langsam an, richtig schön tief reinzugehen. Ja, wo brauchen wir sie vielleicht nicht? Aber Lisa, müsste ich CRM-Managerin oder Manager verändern? Wie siehst du das?
Definitiv. Also alles, was ich vorhin meinte mit diesem ganzen Legwork, also einfach so wirklich manuelle Arbeit, Kampagnen anlegen, Kampagnen auswerten, Excel-Sheets ausfüllen, das wird definitiv vereinfacht werden oder vielleicht auch irgendwann komplett wegfallen. Als Arbeit ist, sagen wir mal, ich denke, der Aufgabenbereich eines CRM-Managers geht stark in den Bereich Analyse und Strategie, tatsächlich Entscheidungen zu treffen und sagen wir mal, zu monitoren, zu entwickeln, nah am Kunden zu sein und das immer wieder abzugleichen, passt das auch zusammen, was wir tun, und tatsächlich deutlich weniger operativ zu arbeiten.
Julia.
Ja, also bei der Frage, welche Anforderungen stellt sich an den CRM-Manager, ist seitdem ich im CRM arbeite, immer die, und ich weiß nicht, der Begriff ist wahrscheinlich bekannt, die eierlegende Wollmilchsau gefragt. Also der Marketer, der aber doch ein tiefgreifendes Tech-Verständnis hat, der Daten analysieren kann, am liebsten auch nochmal tief reingeht in einzelne Datenpunkte und das dann noch ganz kreativ löst in Richtung Kundenbedürfnisse. Und also sprich ein Orchester von unterschiedlichen Disziplinen. Und daher widerspreche ich Ozan ein bisschen im Sinne von, ich glaube, die Kuration muss bleiben. Also es muss eine lenkende, pflegende, nennen wir es mal sehr wohlwollend, pflegende Hand und Kopf dazugeben. Und eben das Verständnis, wie muss ich mein Orchester optimal aufstellen, hat eine neue Komponente gewonnen. Das ist der AI Assistant oder die AI in unterschiedlichsten Funktionen. Kann ich auslagern und meinen Third-Party-Provider steuern, super, kann ich aber auch integrieren. Und das sind eben zwei ganz schöne neue Bausteine an unsere schöne eierlegende Wollmilchsau, die halt jetzt nicht mehr alles in Tiefe verstehen muss, sondern super Support an die Seite bekommen hat. Aber ohne Kuration geht's meines Erachtens nicht.
Ozan, bitte ganz kurz, Anbildung, ganz kurze Antwort, weil wir müssen
angehen. Und ich glaube, das sehe ich genauso. Ich glaube halt einfach nicht mehr, dass der CRM-Manager CRM-Manager heißt, sondern eierlegende Wollmilchsau. Und das war nicht. Also das ist die Zeit der Polymaten, sage ich mal so, ne? Es ist kein Spezialwissen mehr, sondern du bist Marketer. Du hast viele Fähigkeiten dazu gehört, halt das Kuratieren deines CRMs, aber du hast nicht eine Person, die nur CRM macht. Zumindest nicht bei kleinen, mittelständigen Unternehmen. Bei großen Brands würde ich auch zustimmen. Da kann man schon diese Spezialisten noch gebrauchen.
Super, herzlichen Dank. Wir haben noch ein paar Fragen vom Publikum. Und die würde ich gerne noch schnell durchgehen. Wie gesagt, wir könnten noch 2 Stunden weiterreden. Ich habe auch so viel eigentlich auf der Kette. Wir würden noch Teambuilding, also welche Teams eigentlich irgendwie die aussehen müssten und so. Aber gut, in die Teilnehmerfragen. Legal-Probleme, Legal-Abteilungen, CRM-Daten. Nee, bloß nicht in die LLM. Wer hat da eine schnelle Antwort, wie man das lösen kann? Christoph, didn't you say the ChatGPT business license protects legally better? So there are actually tools that do that?
Yes. You know, I think it's always good to follow like the newest regulations and like, you know, just to always make sure, but for like latest updates I had is that, you know, like the data you input to the business license of ChatGPT is not being used for training the algorithms that are available for everyone else. So it's actually trying to use your algorithm. But I think what's actually really interesting is also that, you know, you can anonymize data in like many cases, right? So for many individual use cases, you know, you don't need to input any like personal data of users. Like if you work with like user IDs or you just hash something like that already helped you, right? So, you know, think about that, because I know that especially for bigger companies, that is a huge concern. But, you know, you need to remember that like many big companies lost their momentum because they were not fast enough, right? Like many companies were not innovating fast enough and they put themselves in like a disadvantaged position. So I do believe that, you know, that should not be an excuse to wait, but we should actually, as leaders, we should try to enforce this innovation a little bit more and lead by example by finding those use cases where that feels safe and then, you know, take it from there.
Super. Weitere Fragen. Thanks a lot for this. Also da gibt es Möglichkeiten, das zu machen, anonymisieren und auch die neuen Tools, die legen viel mehr Wert auf Datenschutz. Ich hoffe, das hilft bei der Argumentation mit dem Legal Team. Überwachung. Also Monitoring haben wir schon gesagt. Gibt es da Tools, mit denen man Prozesse, Tools, mit denen man monitoren kann? Mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wie monitort? Ist es das menschliche Auge? Ist das die Verantwortung des CRM-Verantwortlichen?
Guter Punkt. Also dadurch, dass sie alle ein bisschen ruhig sind, scheint es noch nicht das elaborierteste Feld zu sein. Und ich gehe da mit Lisa, ich persönlich möchte auch Vertrauen aufbauen und verstehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und muss das natürlich auch weiterdenken mit Tech-Kollegen, die wiederum im Ergebnis Datenpunkte auslesen können, die gerade im Skalierungsbereich und Personalisierungsbereich wird das so granular, dass ich ja keine Kontrolle mehr darüber habe, was passiert. Und denke ich, müssen noch Prozesse gebaut werden, es sei denn, wir haben hier noch guten Input und ich kenne das einfach noch nicht. Aber gleiches Thema hatten wir im Big Data auch im Personalisierungsbereich, Vertrauen aufbauen und Fehler sehen und dann darauf reagieren und die verändern.
Super, ich sehe schon, wir laufen nämlich out of aus der Zeit. KI, Cross-Channel Campaign Management Tools, natürlich irgendwo, Cross-Channel vielleicht noch nicht, aber ich schaue euch gerne Birdsview an. Meisten Provider machen was im CRM, Cross-Channel-Marketing. Die Frage zu Christoph und Campaign Analytics. Kontaktiert den Christoph auf LinkedIn für more insights on the Campaign Analytics. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen an euch, an die spannende Runde. Ich hätte gerne noch weiter diskutiert. Wir kommen ja gerade erst so richtig rein. Danke an euch, danke an die Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte kontaktiert uns bei LinkedIn, gebt uns Feedback. Hat euch das irgendwie Mehrwert gegeben? Wie gesagt, wir hätten noch viel mehr an Hacks und Tipps und vielleicht müssen wir es einfach Danilo beim nächsten Mal machen. Von daher von meiner Seite herzlichen Dank und zurück zu dir dann.
Das war der Marketingbörse Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2024. Es diskutierten CRM Consultant Markus Wübben, Julia Skrobek, CRM-Beraterin und Inhaberin von CleverAct, Ozan Türker, Co-Founder von Birdsview, Lisa Hütteroth, Managing Consultant bei Adesso und Christoph Simanski, Head of Platform Management bei Prematch. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.